Ich glaube, an unseren Flottenkunden kann man gut erkennen, wie wichtig es ist, die Technologieoffenheit zu haben. Also die reine Elektromobilität, die passt, aber sie passt eben nicht sofort und nicht auf 100%, sondern diese Möglichkeit zu haben, und das sehen wir ja auch an den Zulassungszahlen, dass auch Plug-in-Hybride ja nach wie vor eine absolute Berechtigung haben und auch genutzt werden.
Was uns bewegt. Der BMW Business Class Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was uns bewegt, dem BMW Business Class Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schulz. Ich bin Leiter Vertrieb für Großkundenmarkt Deutschland und Ihr Host. Vielleicht hören Sie es im Hintergrund. Wir sind heute nicht im Studio, sondern auf der Flottenmesse in Düsseldorf. Was ist die Flotte? Die Flotte ist das Event für Fuhrparkentscheider. Umso mehr freut es mich heute, dass ich mit meinem heutigen Gast Christoph von Meyer, CCO bei Alphabet, über die aktuellen Themen und auch Trends und Herausforderungen zum Thema Fuhrparks und Flottenmanagement live vor Ort austauschen kann. Herzlich willkommen, Christoph. Vielleicht kannst du zum Einstieg einmal beschreiben, was denn aus deiner Sicht die persönlichen Highlights vom ersten Tag der Flotte hier in Düsseldorf waren.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Wolfgang, dass ich hier in deinem Podcast mal dabei sein kann. Und freut mich besonders, dass wir das auch jetzt hier in diesem Jahr auf der Flotte schaffen, mitten im Getümmel.
Absolut.
Und das wäre auch wirklich das Highlight. Wir sind ja schon seit ein paar Jahren auch immer wieder zusammen hier auf der Messe. Aber der erste Tag ist ja geprägt von wirklich vielen, vielen Kontakten. Ich hatte immer die Hoffnung, dass es sich ein bisschen mehr auf die zwei Tage verteilt, aber der erste Tag ist und bleibt.
Ihr seid Heino.
Es ist so eine mehrwertige Veranstaltung, weil man in wirklich vielen, vielen Terminen viele Informationen bekommt und ein super Marktbild bekommt über unser Flottengeschäft. Insofern ist die Flotte auch in der Entwicklung, ne? Also wirklich ein Place to be. Wenn man mit Flotten was zu tun hat, dann muss man da eigentlich sein.
Ne? Absolut, Christoph. Wie du sagst, der erste Tag war eigentlich Traffic pur und wir treten hier in der Flotte auch gemeinsam auf. Das heißt, OEM, BMW Double Group mit Alphabet. Und ich glaube, das ist ein super Auftritt. Wir haben da auch sehr viele Synergien. Und darum freut es mich, dass wir heute jetzt hier vor Ort auch gemeinsam über die Flotte, über Fuhrparkmanagement und sonstige Strategien auch sprechen können. Christoph, vielleicht steigen wir mal ein mit Thema Markt und Kunden. Was natürlich, sagen wir, unsere Flottenentscheider, und das sind da in der Regel immer die gleichen, das heißt für BMW und auch für Alphabet, würde ich auch umtreibt. Wie siehst denn du aktuell auch im Rahmen der geopolitischen Einflüsse das Thema Kosten- und Budgetdruck, TCO, wie man so schön immer sagen in der Fachsprache, jetzt bei unseren Kunden?
Ja, ich glaube, dieses TCO, also Total Cost of Ownership, ist, glaube ich, nach wie vor der Haupttreiber für jeden Flottenbetreiber, einfach weil die Kosten über den gesamten Lebenszyklus ja eine große Rolle spielen. Ja. Und das ist in den letzten Jahren, was dazugekommen ist, denke ich, ist auch das Thema der CO2-Bilanz, auch die Regulatorik, die ja immer stärker auch einen Einfluss hat auf die Flottenbetreiber. Wir reden ja dann wirklich von einem Zeitraum, wo wir jetzt auch mitten in der Transformation sind. Und das merke ich auch in den Gesprächen, dass es nicht nur um die Elektromobilität an solches geht, sondern es geht um eigentlich eine gesamthafte Optimierung des CO2-Fußabdrucks. Und das merkt man, hat sich in den letzten Jahren doch deutlich verschärft. Oder sagen wir nicht verschärft, aber es ist sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Fuhrparkpolicy. Man merkt, dass man versucht wirklich, wie schaffen wir es eigentlich, von einem Verbrenner-Fuhrpark uns zu wandeln in einen elektrischen, vollelektrischen oder teilelektrifizierten Fuhrpark. Und das ist auch nicht so einfach, weil wir ja ganz unterschiedliche Use Cases haben. Das Fahrzeug, was eben viel Langstrecke fährt, und wie du ja weißt, sind wir bei Alphabet ja auch mit Transportern im Geschäft. Auch hier wird uns die Frage gestellt, wie kann ich denn da elektrifizieren? Und das steht wirklich auch hier auf der Messe absolut im Mittelpunkt.
Also wie du sagst, Christoph, auch das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Footprint, wie es intern immer auch angemerkt wird, nicht nur bei unseren Kunden, bei uns ja auch als OEM ist ja auch das eins der Treiber geworden in Bezug auf Produktionsplanung, in Bezug auf strategische Ausrichtung. Denn ich denke, eins ist klar, das Thema CO2-Footprint auch einzuhalten, hat eigentlich eine unheimliche Außenwirkung. Und ich sag mal, heute, egal in welcher Branche man ist, erfolgreich ist man nur, wenn man nicht attraktive Produkte hat und das Thema Nachhaltigkeitsstrategie spielt. Mhm. Und drum sind wir ja auch in meiner Funktion zu dem Thema Planung, Produktion über das Jahr hinaus, ist das Thema CO2-Gesamtaussteuerung ein unheimlich wichtiger Punkt. Und der muss eingehalten werden. Ja, ansonsten absolut. Ist ein Thema der Außenwirkung.
Ja, ja. Ja, ich denke, dass die vielleicht noch einen Kommentar, der mir jetzt so spontan einfällt. Ich glaube, an unseren Flottenkunden kann man gut erkennen, wie wichtig es ist, die Technologieoffenheit zu haben. Also die reine Elektromobilität, die passt, aber sie passt eben nicht sofort und nicht auf 100%, sondern diese Möglichkeit zu haben, und das sehen wir auch in den Zulassungszahlen, dass auch Plug-in-Hybride ja nach wie vor eine absolute Berechtigung haben und auch genutzt werden. Aber wir sehen, und das sehen wir auch in unseren Bestellungen, auch über mehrere Marken hinweg, die Elektromobilität steigt an, aber die anderen Antriebsvarianten sind genauso relevant, wobei man sagen muss, dass schon die Verbrennermotoren im Vergleich zu früher deutlich weniger genommen werden, als das heute der Fall ist.
Aber du sprichst an, sag mal, unsere auch Gesamtstrategie im Konzern, Technologieoffenheit, ganz wichtiger Punkt, wo wir uns ja auch komplett differenzieren zu allen Premium-Herstellern im Pkw-Bereich. Und ich denke, das ist richtig ausgedrückt. Die Langfriststrategie geht natürlich in das Thema E-Mobilität. Der entscheidende Punkt ist aber aus unserer Sicht immer dahingehend, wie und zu welchem Zeitpunkt verschiebt sich der Mix. Und du hast angesprochen, Plug-in-Hybrid hat auch viel dann auch mit steuerrechtlichen Subventionen auch zu tun, wo man reingeht. Und darum sage ich eins, und aus unserer Sicht letztendlich, der Kunde entscheidet und ist hat so viele interne auch Fokussierungen, und drum ist für uns einfach wichtig, das gesamthaft anzubieten über, sag mal, 5 Antriebstechnologien, wobei die letzte Wasserstoffhybrid wird kommen 28/29. Da sind wir einfach gut und breit aufgestellt. Mhm. Gehen wir vielleicht, Christoph, noch ein bisschen rein, sagen wir, in die Fuhrparks insgesamt. Auch Thema Fuhrparkpolicy betrifft uns ja beide, wie sie die Unternehmen auch ausrichten. Wie ist denn da deine Einschätzung aktuell, wie die Unternehmen, sag ich mal, vor allem, sag mal, die Außenwirkungen aufnehmen, aber sich hinterher noch ausrichten?
Ja, ich glaube, wir beobachten schon bei unseren Kundengesprächen ganz eindeutig, dass man versucht eben, also war es in der Vergangenheit, waren es noch so CO2-Grenzen, von Fahrzeugen, wo man versucht hat, eben dadurch auch bestimmte Technologien einfach den Vortritt zu geben in den Car Policies. Aber jetzt mit den neuen und vollelektrischen Fahrzeugen sehen wir auch immer mehr und insbesondere ganz große Flotten, die wirklich auf den Schlag jetzt sagen, wir gehen 100% elektrisch. Für diejenigen, wo das eben noch nicht passen sollte, gibt es dann Alternativen, die aber dann eher außerhalb liegen. Aber auch hier sind die Spielarten unterschiedlich. Mein Eindruck ist, dass man jetzt schon sagt, der Markt ist jetzt auch von der Lieferantenseite her so reif, dass wir ein breites Portfolio von vollelektrischen Fahrzeugen auch einsetzen können, die, und da ist ja nun BMW jetzt gerade mit dem iX3 auch absolut ein Coup gelungen, mit Reichweiten jenseits von 800 Kilometern, und in meinen Augen ja viel wichtiger ist ja die Ladegeschwindigkeit davon, was sagt ihr, 20-80% in 10 Minuten ist der Akku voll, was, glaube ich, 400 Kilometer Reichweite bedeutet. Und da gibt es ja dann nicht mehr diesen, ich sag mal, technischen oder zeitlichen Nachteil. Und deswegen glaube ich, dass die Car Policies jetzt auch gar nicht mehr so sagen, ja, Elektromobilität aber, sondern es ist absolut auf einem gleichwertigen Niveau. Und das merken wir gerade insbesondere bei den großen Kunden, dass sie sich auch trauen zu sagen, so, jetzt machen wir 100% Elektro.
Also wie du ansprichst, das Thema Reichweite und Ladegeschwindigkeit ist heute nicht mehr die Restriktion. Die Frage ist immer, wo man Ladepunkte, Infrastrukturen hat. Ich glaube, das ist das Thema. Aber vom technologischen Standpunkt her ist man auch bei uns bei der BMW Group da wirklich, ich sag mal, ganz, ganz weit vorne. Und wenn wir das Thema Transformation nochmal anschauen, ja, man kann grob sagen, jedes zweite Fahrzeug ist ein voll elektrisches Fahrzeug, auch bei uns jetzt im Absatz. Wie es sich weiterentwickelt, muss man sehen. Wir haben vorhin angesprochen, auch Technologieoffenheit. Ich glaube, auch da wird ein entscheidender Punkt sein im Rahmen der EU-Regulatorik. Das heißt, 2035 ist ja der Ansatz CO2-neutrale Antriebstechnologien. Ja. Das schafft man heute natürlich auch mit einem Benziner und Verbrenner, wenn man synthetische Kraftstoffe oder auch Refuel auch tankt. Die entscheidende Frage ist jetzt aus EU-Sicht im nächsten Jahr, wie man sich dann insgesamt in der finalen Gesetzgebung auch aufstellt. Mehr möchte ich gar nicht einsteigen. Da müssen wir einfach mal schauen. Aber für uns als OEM ist der entscheidende Punkt, und so sind wir immer getrieben, wir schauen langfristig und nicht nach politischen, ja, oftmals auch kurzfristigen Richtungen, weil man kann nicht mehr nachsteuern und glaubt, das ist auch unsere Stärke. Gehen wir vielleicht nochmal in den Fuhrpark nochmal rein. Was sind denn aus deiner Sicht so Hands-on oder Beratungstipps jetzt für die Flottenmanager, auch in Bezug auf Fuhrparkmanagement, Aussteuerung in der Zukunft?
Also die meisten Fragen, die uns gestellt werden, ist natürlich, wie schaffe ich es denn eigentlich, die Infrastruktur aufzubauen? Also insbesondere das Laden eben während der Arbeitszeit, Wenn das Fahrzeug eben auf dem Firmenparkplatz steht. Das öffentliche Laden wird ja von anderer Seite eigentlich sehr gut ausgebaut. Da ist dann die Frage eher so, funktioniert denn Ihre Ladekarte da auch und wie ist die Abdeckung? Ist ein bisschen, also ist es eigentlich ähnliche Diskussion wie bei den Tankkarten, die wir ja schon viele, viele Jahre haben als eine Dienstleistung. Und dann natürlich ganz wichtig ist das Laden zu Hause, also Charge at Home. Mit wem machen wir das? Welcher Provider ist da gut? Wie verlässlich ist auch die Technologie? Dann natürlich die ganze Abrechnung. Ich glaube, du hattest in einem deiner Podcasts auch das steuerliche Thema aufgezeigt, dass sich das ja jetzt auch Anfang des Jahres nochmal geändert hat. Also auch diese Abrechnungsgenauigkeit. Und das sind so Themen, die einfach den Fuhrparkmanager sehr stark beschäftigen, weil er muss da sehr akkurat sein, weil das natürlich sofort mit Behörden in Zusammenhang steht und keiner will natürlich das Risiko eingehen, da irgendwelche Fehler zu machen. Also das beschäftigt uns sehr. Und wir haben auch dafür, weil das mittlerweile so umfangreich ist, also sowohl das Thema, wie kriege ich eine Transformation hin meines Fuhrparks mit den ganzen technischen Herausforderungen, haben wir schon vor einigen Jahren eine Consulting-Abteilung bei uns aufgebaut mit Experten, die wirklich nichts anderes machen, als sich in erster Linie mal up-to-date zu halten mit den ganzen Themen, die sich ja auch laufend ändern. Diese Beratungsleistung bieten wir proaktiv an, nicht nur unseren Kunden, sondern eben auch für jemanden, der sagt, ich habe einen Fuhrpark, meinetwegen auch einen Kaufvorpark, aber ich brauche wirklich mal jemanden, der da intensiv in dem Thema drin
alles
ist.
Alles aus einer Hand dann.
Und das können wir. Wir können auch solche Simulationen machen, wo wir eben sagen, ab wann lohnt es sich wirklich voll elektrisch zu fahren, wann ist vielleicht der Plug-in-Hybride doch noch das bessere technologische Lösung für ganz speziell diesen Bereich. Und das, denke ich, ist natürlich gut für uns, weil wir damit eben nicht nur als Leasinggesellschaft wahrgenommen werden, sondern wirklich als Berater, der eben tief in den Themen drin ist. Und das macht natürlich viel mehr Sinn, sich jemanden zu holen, der das für ganz viele anbieten kann, als dass sich jetzt jeder einzelne Fuhrparkmanager so tief und vor allen Dingen immer wieder diesen Aktualisierungsbedarf hat. Und das ist ja sehr, sehr, die Halbwertszeit des Wissens ist ja aufgrund der gesetzlichen Änderungsfreude nicht so lang.
Aber du hast angesprochen, das ist ja eine hochkomplexe Geschichte, ich sag mal, von dem Thema Abrechnung, Einsteuerung, auch steuerliche Themen. Der letzte Podcast war ja über das Thema steuerrechtliche, sag mal, Auswirkungen jetzt beim Thema Laden. Da sieht man halt einfach eins, im Detail liegt da wirklich der Fokus und die Gesetzgebung ist da sehr volatil, jetzt von Pauschalbesteuerung, Individualbesteuerung, wo ich mal sage, und drum ist es, wie du auch gerade geschildert hast, glaube ich, unheimlich wichtig, dort auch Fachkompetenz zu haben, die einen über den kompletten Zyklus auch dementsprechend betreut, denn ein Einzelner kann es gar nicht mehr abdecken. Selbst die Spezialisten jetzt wie Deloitte, wo offen sagen, okay, viele Fragestellungen müssen wir auch als Steuerberatung noch ausarbeiten. Viele Themen, die jetzt an die Finanzverwaltung oder auch Finanzämter gestellt wurden, auch da gibt es noch keine Lösungen. Und darum, du hast wirklich schön beschrieben, über die komplette Customer Journey ist eine Riesenkompetenz auch von dir und von Alphabet, dort Beratungsleistungen anzubieten, wo man sich einfach auch sicher fühlt. Mhm. Ja, weil bei gesetzgeberischen Themen, wenn ich da mal falsch liege, dann habe ich da wirklich massive, auch gesetzliche Probleme bis zur Brutalhaftung.
Ja, absolut, absolut, ja. Ist schon ein Riesenfeld, also so ein Fuhrparkmanager, der ein, also wenn wir mal, das haben wir jetzt heute ja noch gar nicht beleuchtet, aber diese ganzen Haftungsdinge, ne, wenn ich jetzt an die ganzen Unfallverhütungsvorschriften denke, Führerscheinnachweise erbringen, das muss alles dokumentiert werden. Ja. Einfach immer für den Fall, wenn da was passiert, dann ist der Halter halt erstmal in der Pflicht. Und das sind natürlich viele, viele Anforderungen, die da auch gestellt werden. Und da muss man auch den Überblick behalten.
Ja.
Das ist eine riesen Herausforderung, neben den Sachen, die wir jetzt zu Beginn besprochen haben.
Ja, lass uns vielleicht auch an unsere anderen Partner noch denken. Wir sind ja eigentlich so ein Dreigestirn. Auch das Thema Handel ist ja für uns beide unheimlich wichtig, auch für die BMW Group, denn im Großkundengeschäft ist der Handel natürlich auch in der direkten Beratung zu den Dienstwagennutzern und ist dann unheimlich wichtiges Bindeglied jetzt zwischen, sagen wir mal, Kunde, uns OEM, auch zwischen Alphabet. Wie siehst du da die zukünftige Entwicklung im Handel? Wo wird da die Reise hingehen?
Ich glaube, der Handel spielt und hat schon immer eine ganz, ganz große Rolle gespielt bei dem Thema Beratung, was die, wenn ich das so sagen darf, die Hardware angeht, also das Fahrzeug an sich. Wenn man sich überlegt, dass wir bei Alphabet 150.000 Fahrzeuge allein im Großkundengeschäft im Bestand haben von unterschiedlichsten Marken, dann ist das für uns gar nicht leistbar, in dieser Tiefe die Produktberatung dem Nutzer gegenüber zu bieten. Und deswegen sind wir immer sehr dankbar dafür, dass wir sehr, sehr kompetente Partner haben im Handel, die eben genau diese Beratungsleistung übernehmen. Der Handel selber ist aber natürlich auch jemand, mit dem wir sehr intensiv während der Nutzung zusammenarbeiten. Also ist der Servicetermin, der natürlich irgendwann mal kommt, oder auch der Reifenwechseltermin. Also hier brauchen wir einen ganz engen Schulterschluss und auch die Rückgabe von Fahrzeugen, die ja bei BMW insbesondere eben über den Handel laufen. Da sind wir aber wirklich sehr zufrieden, weil wir da wirklich eine ununterbrochene Kette haben, die wir da abbilden können. Und das honorieren natürlich die Kunden auch, dass wir hier wirklich alles aus einer Hand haben, im Sinne von der Hersteller natürlich ist die eine, der eine Finger der Hand und die anderen Finger sind im der Handel und die Leasinggesellschaft.
Schön aber ineinander greift
immer. Das muss, Hände ist wahrscheinlich noch besser, das muss ineinander greifen und da sind wir natürlich sehr zufrieden und wir brauchen auch diesen Support, weil als Leasinggesellschaft selber haben wir natürlich eine große Koordinationsfunktion. Ja. Ich spreche jetzt insbesondere für die Zeit während der Nutzung. Aber das Doing, das sind natürlich die Händler vor Ort und da entsteht natürlich auch der Kundenkontakt und die Kundenbindung. Das ist ja das erste Gesicht, ne, was für den Nutzer ja eine enorme Rolle spielt. Insofern, es gibt ja immer mal wieder Überlegungen, dann so in einen Vertriebsweg zu gehen, der dann rein online ist. Es gibt ja auch Hersteller, die das machen. Meine Beobachtung ist aber, dass das bei den Flottenkunden, die einfach nochmal eine ganz andere Beratungsintensität haben, dass eigentlich dieses One-Size-Fits-All eigentlich nicht wirklich gut funktioniert. Ja. Das liegt aber auch an der Komplexität dieser Kunden, die einfach so eine breite Anforderungspalette haben. Da braucht man wirklich einen starken Handel auf der einen Seite und aber auch natürlich einen starken Hersteller, der im Zusammenhang mit einer sehr starken Leasinggesellschaft das auch abdecken kann.
Ne? Absolut, ja. Also wie du sagst, sag mal, sehen wir als OEM genauso, der Handel, der ist ein unheimlich wichtiger Partner im Gesamtgeschäft. Und wir bewegen uns ja vor allem jetzt bei BMW Group Fahrzeugen im Bereich vom ist ja ein Motivationsmodell ja auch und letztendlich die Fuhrparknutzer, die User entscheiden und aus unserer Sicht gerade dieser, sagen wir, emotionale Aspekt der Beratung, der Probefahrt, das Thema Bindeglied zum Nutzer, der dann die Entscheidung trifft, ist wichtig und da macht unser Handel in BMW schon einen Top-Job und ich glaube, bringt auch die Performance im Markt, warum wir auch in der Wettbewerbssituation so gut darstellen wie aktuell.
Ja.
Christoph, lass uns vielleicht nochmal tief einsteigen, sind wir auch so in das Thema Fuhrparkmanagement, ich nenne mal Digitalisierung, Daten, Telematik, Reporting, was ja speziell sag mal, für die großen Fuhrparks unheimlich wichtig ist, um wirklich danach auch die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Wie siehst du da aktuell sag mal, die Entwicklung in Bezug auf Fuhrparkdaten als Steuerungsinstrument des Fuhrparks?
Also ich würde sagen, das ist das A und O. Man kann ja nur steuern, wenn man Transparenz hat über Daten. Das ist, geht, glaube ich, in allen Bereichen gilt das gleichermaßen. Und die Herausforderung besteht natürlich darin, diese Daten so zur Verfügung zu stellen, dass man damit eben eigentlich auf einer tagesgenauen Basis auch arbeiten kann. Und wir bei Alphabet haben eine Online-Anwendung, nennt sich 360 Fleet Portal. Deutsch übersetzt eine Plattform, die, wo wir mehrere Anwendungen abbilden können. Und da gibt es eben eine, die das Fleet Reporting abdeckt. Und hier können wir eben verschiedenste Daten zur Verfügung stellen, ob das jetzt die Tankkartenabrechnung ist, ob es die Kilometerstände sind. Das sind mal so die Basics, aber wir können auch viel, viel mehr noch zur Verfügung stellen, auch was eben Inspektionsdaten angeht, also wann muss das Auto zur nächsten Inspektion oder gibt es eben auch das Schadenmanagement. Mhm. Das sind ja alles Informationen, würden wir heute alternativ dann halt per Excel mal per einem Bericht zur Verfügung stellen, dieses Portal, da spielen wir diese Daten ein und der Fuhrparkmanager kann wirklich mit seinem Zugang seine Flotte sich anzeigen lassen. Es geht sogar so weit, dass für alle Fahrzeuge, die wir bei dem Kunden haben und wenn er einen Kauffuhrpark hat, dann kann er sogar seine Daten dort hochladen. Also es ist ein Portal, was eben auch erweiterbar ist. Das ist jetzt nicht nur exklusiv für Alphabet-Fahrzeuge, die also über die Alphabet geleased werden, sondern es ist eben wirklich auch erweiterbar, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn er da 3-4 verschiedene Portale nebeneinander hat und dann wieder die Transparenz ein Stück weit verliert. Aber das ist ein Riesenthema. Mhm. Also CO2-Reporting, wir hatten es ja schon angesprochen. Auch hier sehen wir die tatsächlichen Verbräuche. Mhm. Und das ist natürlich wichtig. Also die meisten Firmen, mit denen wir zu tun haben, sind ja so groß, dass sie schon in diesen Scope 1 und Scope 2 Bereich fallen. Das heißt, die müssen Nachhaltigkeitsberichte erstellen. Was ich so höre, ist, da kommt dann einfach die Anfrage meistens von der Nachhaltigkeitsabteilung an den Fuhrparkleiter und sagen, also was ist denn jetzt los? Ja. Wie viel ist denn jetzt an CO2 ausgestoßen worden? Und dann ist das natürlich sehr hilfreich, dass er das auf Knopfdruck zur Verfügung hat.
Du hast angesprochen, du hast ja auch, sag mal, Consulter im Team, die da dezidiert reingehen. Und Scope 1, Scope 2 und CO2-Relatorik ist ja auch einen unheimlich schnellen Wandel ausgesetzt. Kannst du da konkret sagen, wie ihr da jetzt auch, hast gesagt, die Ist-Daten dann für den Fuhrpark generiert?
Also bei den Verbrennerfahrzeugen ist das deutlich einfacher, weil wir über die Tankkartenabrechnung natürlich genau sehen, wie viel Sprit ist verbrannt worden worden in dem Fahrzeug. Wir haben dazu den Kilometerstand. Das ist zum Teil ein bisschen tricky, weil der muss manuell eingegeben werden. Das gibt es manchmal Abweichungen, aber das kann man über die Statistik dann wieder und Glättungsmodelle wieder ausgleichen. Bei den Elektrofahrzeugen ist es tatsächlich ein bisschen herausfordernder. Aber hier sind wir gerade dabei, mit den verschiedensten Herstellern eben uns auch die Daten über Schnittstelle zur Verfügung stellen zu lassen, weil die Autos wissen ja selber schon, wie viel Strom sie geladen haben. Und der Anspruch ist natürlich, dass wir diese Information dann in dem Portal auch zur Verfügung stellen. Mhm. Wo ich jetzt gerade dran vorbeigekommen bin, das Portal ist natürlich sehr stark fürs Management eines Fuhrparks ausgerichtet. Wir bieten da auch andere Dienstleistungen wie das Schadenmanagement an, was man drüber steuern kann, aber auch unsere Interims-Autovermietung kann man dort drüber steuern, also wirklich alles.
Man kann unheimlich flexibel auch.
Ja, es ist so App-basiert, muss man sich vorstellen. Es ist
baustellenmäßig.
Wie so Kacheln, ne? Diese Kacheln, die du von deinem Smartphone kennst. Da geht man dann in die Anwendung rein und dann kann man eben zum Beispiel sagen, okay, zeig mir jetzt alle Schadenvorgänge, die ich habe, welche Fahrzeuge sind jetzt gerade in welcher Werkstatt, wie ist da der Status. Und das ist die eine Schnittstelle. Die andere, die für uns auch sehr wichtig ist, ist die Fahrer-App, die wir haben. Und die Fahrer-App selber soll eben wirklich auch das Leben des Fuhrparkmanagers erleichtern, weil eben ganz viele Self-Services angeboten werden für den Fahrer, die ja selber erledigen kann. Also es ist eine Terminvereinbarung, Servicetermin, Reifenräderwechseltermin. Es kann aber auch natürlich sein Schadenerfassung. Also ich habe einen Schaden und wenn das jetzt nicht gerade irgendwie in einer brenzlichen Situation ist, dann kann er selber über die App völlig autonom, ohne irgendjemanden anrufen zu müssen, diesen Schaden aufgeben. Und das sind natürlich diese Momente, wo wir enorm auch Zeit sparen, auch auf der Seite des Kunden Zeit sparen mit diesen Apps. Und da bauen wir eben immer weiter auf, dass diese Self-Services, auch die Rückgabe von Fahrzeugen zum Beispiel zu vereinbaren, ist ja heute, schreibt man eine E-Mail oder ruft irgendwo ein Callcenter an und muss sich dann erstmal identifizieren. Und das in der App ist eben klar, das ist das Auto, das ist der Nutzer, der dahinter steckt, und das geht wirklich seamless durch. Da sehen wir auch enorme Potenziale, eben den Prozess an sich zu verbessern. Also Digitalisierung ist für uns als Dienstleister natürlich das A und O. Und jetzt haben wir noch gar nicht über KI gesprochen, weil das ist noch natürlich
eine Schippe draufgelegt.
Ja, das man muss ein bisschen aufpassen, dass man das jetzt nicht zu die KI wird das schon alles regeln und ihr könnt alle nach in Feierabend gehen. Das, glaube ich, wird es nicht ganz schaffen, weil wir haben ja schon eine hohe Präzision, ob das jetzt eine Angebotserstellung ist oder auch eine Rekalkulation von einem Vertrag. Das wird man sicherlich mit KI ganz gut vorbereiten können. Das wird eine Arbeitserleichterung sein, aber am Ende muss immer jemand drüber gucken, der nochmal guckt, ist das wirklich alles so durchgelaufen? Aber das ist für uns natürlich schon ein Riesenthema, mit dem wir uns auch sehr intensiv beschäftigen.
Ja. Aber es wird schon, wie du sagst, je nach Anwendung schon noch Quantensprünge auch in dem Thema Auswertung, Vernetzung und auch dementsprechend geben. Und ich glaube, das Positive für die Fuhrparkmanager, dass dann wirklich die Auswertungen und Ableitungen wirklich so pragmatisch und effizient erfolgen. Ich glaube, da muss ja die Reise auch hingehen, weil das ist ja wirklich eine riesen Arbeitserleichterung auch.
Ja. Ja, und wir sind einfach bei den, die Prozesskosten sind einfach Teil der TCO, was wir ja zu Anfang schon erwähnt haben. Ja. Und da ist ein enormer Fokus drauf. Auf der einen Seite natürlich immer, das ist ja das, was das Erste ist, eine gute Einkaufskondition zu vereinbaren, langfristig gute Konditionen zu haben, aber dann eben auch in der Abwicklung nicht das zu verlieren, was man vielleicht vorher im Rahmen eines Ausschreibungsprozesses eben vielleicht vermeintlich rausverhandelt hat, wenn dann die Servicequalität nicht funktioniert, die Fahrer unglücklich sind oder Prozesse einfach stocken, dann sind das eigentlich die Kosten, die einen dann nachher wieder einholen. Ne? Also wir versuchen das natürlich über die Technologie auch so zur Verfügung zu stellen, dass wir da auch State of the Art sind.
Lass uns nochmal direkt in die Messe einspringen. Wir sind da gemeinsam auf einem wunderschönen Stand, wo wir von der BMW-Gruppe auch zwei wunderschöne, interessante Fahrzeuge ausgestellt haben. Einmal Mini Countryman, aber dann auch das Thema BMW iX3. Wir sagen intern die neue Klasse. Und da geht es nicht nur um ein neues Produkt, sondern es ist eine neue Produktstrategie, wo die BMW-Gruppe jetzt auch startet und wo auch das Thema Technik, Features, Digitalisierung zukünftig in alle Fahrzeugsegmente auch übernommen wird. Und wir auch dort eine riesen Resonanz haben nach dem Fahrzeug, schon vor Markteinführung, aber auch jetzt nach Markteinführung. Da vielleicht Frage auch an dich, jetzt auch mal unser Zusammenspiel zu dem Thema auch Überbrückungszeiten. Ich glaube, ist immer wichtig für die Nutzer, ich sag mal Tag X, aktuelles Fahrzeug geht zurück, neues Fahrzeug kommt. Welche Lösungen bietest du da aktuell auch an, sag mal, Überbrückungen, wenn jetzt das neue Fahrzeug ein bisschen später kommt, aus welchen Gründen auch immer, zu überbrücken?
Also wir sind da ja, wenn ich es mal so formulieren darf, light geprüft, weil wir hatten ja jetzt gar nicht so lange her auch Situationen, wo einfach die Lieferengpässe dafür gesorgt haben, dass Fahrzeuge einfach nicht so geliefert werden konnten, wie sie mal bestellt wurden. Und aus der Zeit haben wir sehr viel gelernt, wo wir gesagt haben, uns geht es darum, dass die Mobilität aufrechterhalten wird. Und solange wir uns eben in diesem Zeitraum bis maximal 60 Monaten befinden, können wir auch jeden Vertrag modifizieren, also anpassen, sodass gar nicht, also wir sind wirklich nicht jemand, der sagt, ja, das ist jetzt das Ende des Leasingvertrages, bitte geben Sie das Auto zurück. Ja. Weil wir verstehen uns ja wirklich als, wir sehen die Flotte als Ganzes, und das wäre das, sag ich mal, das Kontraproduktivste, was man machen könnte, dass man Fahrzeuge wegnimmt. Da ist die Alphabet sicherlich in der Branche auch gut unterwegs und auch gut beraten, dass wir eben diese Verlängerung machen, sehr unkompliziert. Natürlich können wir, auch wenn das Fahrzeug vielleicht bei einem anderen Leasinggeber gerade sich noch befindet und da die Rückgabe aus irgendwelchen Gründen, die gibt es ja, zurückgegeben werden muss, dann haben wir noch die eigene Autovermietung und können hier Interimsmobilität anbieten. Das sind dann auch schon BMW-Fahrzeuge, die wir einsetzen, also gerade jemand, der eben wechselt, nicht nur zu BMW, sondern eben auch zu Alphabet. Auch hier haben wir Angebote, von einem Monat bis 12 Monate, wo wir also so eine Lieferzeit überbrücken können. Aber ehrlich gestanden ist die Modifikation eines Leasingvertrages das, was auch am einfachsten ist. Ja. Der fährt einfach weiter. Die Rate wird natürlich angepasst an die neuen Verbrauchs- oder Zeitraten und Verbrauchsraten. Und das machen wir eigentlich mittlerweile in großem Umfang und zu so großer Kundenzufriedenheit führt, ja, ne, weil es natürlich viel leichter ist, als ein Auto zu wechseln.
Ja. Ja. Wir haben ja Technologieoffenheit vorher schon mal angesprochen. Ich habe ja aus BMW Group Sicht auch nochmal Inputs gegeben, warum das für uns, für die BMW Group so wichtig ist. Und ganz klar, unser strategischer Wettbewerbsvorteil zu allen anderen Herstellern ist, das Thema Elektrifizierung ist ja auch oftmals ist immer eine Entwicklung. Es gibt Fuhrparks, die entwickeln sich langsam, sagen wir, von einem Benzinverbrenner in einen elektrifizierten, manche Mixanteil, manche auch komplett. Aus deiner Sicht, Christoph, zum Thema Elektrifizierung, welche Takeaways für die Fuhrparkmanager, Lösungsansatz würde man nicht sagen, wirst du als Beratung rübergeben, wenn man sich entscheidet, in das Thema Elektrifizierung weiter einzusteigen? Was sind da die wichtigen Punkte zum Thema Umstellung?
Ja, ich würde meinen, wenn man hier schon über die Messe geht und sich auch anschaut, welche Aussteller hier auch mittlerweile Produkte und Dienstleistungen vorstellen, die ja wirklich sehr zugeschnitten sind auf diese Zielgruppe. Ja, ja. Dann kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, die Elektromobilität ist da. Und jeder, der jetzt noch nicht sich damit beschäftigt hat, der tut, glaube ich, gut daran, sich zu überlegen, wie kann ich das denn umstellen? Wobei, ehrlich gestanden, alle Kunden, mit denen wir reden, sind da seit Jahren dran und haben sicherlich ihre Herausforderungen. Ich glaube, es ist keine Entscheidung, die man mal eben schnell treffen kann, sondern das muss natürlich gut vorbereitet sein. Auch die Umsetzung, also wie muss die Car Policy aufgebaut werden, wie schaffe ich es denn eigentlich auch mit verlässlichen Providern dann auch die Ladeinfrastruktur aufzubauen. Ja. Also ich denke, das ist jetzt alles für jemanden, der noch gar nicht damit angefangen hat, vielleicht nur der Tipp zu sagen, also bitte frühzeitig anfangen, sich das genauer anzugucken, um dann nicht teure Fehlentscheidungen zu treffen, die man vielleicht wieder zurückziehen muss. Und auch da, ich komme nochmal zurück auf den Consulting-Ansatz, sind wir auch absolut gerne bereit, eben solche Tagesworkshops anzubieten mit einer sehr, sehr fundierten Analyse, Fahrprofile, Nutzerprofile, wie werden die Fahrzeuge eingesetzt. Es gibt Spezialfahrzeuge, die vielleicht gar nicht elektrifiziert werden können. Und man, je tiefer man da einfach geht, und deswegen die Arbeit sollte man machen. Und vielleicht die zweite Empfehlung ist, dass es ja gar nicht mehr nur noch der Fuhrpark an sich ist, der das alleine machen kann. Das ist ja eher ein übergreifendes Projekt. Gut, früher hat man wahrscheinlich mit den Kollegen vom Immobilienmanagement sich ein bisschen über Parkplätze unterhalten. Jetzt geht's aber darum, habe ich genug Strom in der Tiefgarage, damit die Fahrzeuge überhaupt geladen werden können. Und das sind Themen, die sind vollkommen neu für jemanden, der noch nicht damit angefangen hat. Und da ist es halt gut, dass man auch in der Lage ist, da frühzeitig sich drauf vorzubereiten. Ja.
Okay, ja, die Flottenmesse in Düsseldorf, die verändert sich ja immer von Jahr zu Jahr. Und was sind aus deiner Sicht, sag mal, so die, ich sag's mal, Aha-Effekte jetzt in 26 gegenüber den Vorjahren?
Ja, also Aha-Effekte, es hat mir ja schon angesprochen, ist, glaube ich, dass der Trend zur Elektromobilität jetzt eigentlich aufgrund des technischen Fortschritts, ne, wenn du dir überlegst, letztes Jahr, vorletztes Jahr, da hatten wir auch schon elektrifizierte Fahrzeuge hier auf dem Stand und auch in der Halle waren viele Fahrzeuge. Aber mittlerweile hat man den Eindruck, es stehen eigentlich nur noch elektrische Fahrzeuge hier, also kaum noch Verbrennerfahrzeuge. Und das ist schon, wenn man hier reinkommt, ist es so normal geworden. Ja. Dass die Flotten damit anfangen, war immer klar. Ja. Wir sehen ja auch an den Zulassungszahlen, die Flotten sind hier Vorreiter, sicherlich auch durch die Regulatorik gesteuert. Aber dass man merkt, dass es jetzt die Früchte trägt und die Fuhrparks eben auch mit diesen Fahrzeugen absolut, das sind ja Arbeitsgeräte, das sind ja keine Vergnügungsfahrzeuge, sondern sind ja wirklich Arbeitsgeräte, aber dass die auch arbeitstauglich sind und auch so verwendet werden können. Ja, das ist, glaube ich, so der Aha-Effekt, wo man sagt, also jetzt gibt es eigentlich keine Diskussion mehr, ne? Wenigstens für, so wie noch vor ein paar Jahren, wo man gesagt hat, ja, vielleicht, das ist weg. Dieser Zweifel ist, glaube ich, weg,
Ja, Christoph, herzlichen Dank wirklich für die spannenden Insights und Einschätzungen von deiner Seite.
Gerne, vielen Dank.
Und damit verabschieden wir uns auch von der Flotte 2026. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Dabeisein. Die nächste Folge erscheint dann am 8. Mai. Am besten abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis dahin alles Gute, Ihr Wolfgang Schulz.